Ein herzliches Willkommen bei Die Quotenfrau, Fluch oder Segen. Dein Empowerment-Podcast von Frauen für Frauen. Mit wertvollen Karrieretipps, spannenden Insights und neuen Ideen. Mein Name ist Ursula Helmel und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Grüß euch und herzlich willkommen zur Quotenfrau. Ich sitze in einem wunderschönen, mit viel Glasflächen großen Wohnzimmer und schaue in einen grünen Wald oder in Wiesen hinaus. Und ich freue mich schon so auf dieses Interview, denn ich darf sie euch gleich vorstellen. In mir gegenüber sitzt Frau Magister Monika Salzer. Sie ist die Gründerin von Omas gegen Rechts, 2017 auf Facebook gegründet. Monika Salzer ist 76 Jahre alt. Sie hat evangelische Theologie studiert und als Psychotherapeutin praktiziert. Liebe Frau Magister Salzer, danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Danke, dass ich bei Ihnen sein darf.
Gerne, ich freue mich.
Sie haben sich für One Layer Deeper entschieden. Wir steigen also gleich mit den großen Fragen in unser Gespräch ein. Was bedeutet es für Sie, Mensch zu sein?
Das ist wirklich eine herrliche Frage, weil dazu gibt's Millionen Seiten Abhandlungen von Philosophen. Mensch zu sein bedeutet für mich lieben können. Ich glaube, das ist eine spezielle Art des Menschen.
Und woran glauben Sie?
Na, ich glaube, dass die Liebe Menschen verändert, verbindet. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Menschen so intelligent sind, dass sie auch soziale Systeme finden können, politische Systeme, die ihr Leben erleichtert und für Gerechtigkeit da ist. Und in meinem ganzen Leben war das die Demokratie, die mir Sicherheit und Geborgenheit gegeben hat und in den 70er Jahren die verschiedenen Familienrechtsreformen und Justizreformen, alle Reformen, die es damals gegeben hat und die mir das Gefühl gegeben haben, ich bin als Frau halbwegs gleichberechtigt. Es ist seither dann das Frauenthema rauf und runter gespielt worden und seit den 70er Jahren, würde ich sagen, hat sich etwas verändert, aber nicht wahnsinnig viel. Aber die Veränderung von den 50er zu den 70er Jahren, die war enorm.
Ich steige jetzt gleich noch mit meiner Frage ein, die ich immer frage. Was glauben Sie, wenn Sie sagen, es hat sich etwas verändert, aber noch nicht so viel? Braucht man die Quote als Instrument?
Naja, die Gleichberechtigung der Frau ist nicht vorangeschritten. Das Schlimme ist, dass auch finanziell die Frauen am Equal Pay Day sehen, dass sie viel weniger verdienen und als Männer und eigentlich in der Gesamtlebensleistung aber, würde ich sagen, mehr leisten müssen durch die Situation, wenn sie Kinder haben und wenn sie berufstätig sind. Und ich bin absolut für die Quote. Ja, die Donald hat einmal gesagt in einem Interview, die Brüder kann man nur gemeinsam knacken. Ich finde das einen herrlichen Ausspruch. Das heißt, wenn wir sie nicht zwingen, dass sie Gleichberechtigung schaffen, zumindest in gewissen formalen Belangen, dann wird nichts sein. Es wird nichts sein. Sie werden immer ihr Terrain verteidigen. Sie werden immer schauen, dass sie einander fördern können. Weil sie fühlen sich sicherer mit Männern. Männer fühlen sich mit Männern sicherer. Wenn Frauen dabei sind, fühlen sie sich unsicher.
Herzlichen Dank. Frau Magister Salzer, ich würde gerne ein bisschen einsteigen in die Geschichte der Omas gegen Rechts. Sie waren 69 Jahre, wenn ich das jetzt so richtig überschlagen habe, als Sie gegründet haben. Wie sind Sie da drauf gekommen und was ist seither passiert?
Naja, es war damals die klare Entscheidung, dass die nächste Regierung blau-schwarz werden wird und eine rechtsextreme Partei in der Regierung sein wird. Das war unerträglich für mich, für viele andere auch. Und man hat ja auch gesehen, was die FPÖ in der Regierung angerichtet hat. Bis heute tragen wir sozusagen diese negativen Entscheidungen. Und ich war so entsetzt und habe das schon vielen gesagt. Das war am Vorabend der Beerdigung meiner Mutter. Ich habe die Bilder meiner Ahninnen hervorgekramt, um sie am nächsten Tag dann in einer Diashow zu zeigen. Und da habe ich sie alle vor mir gehabt. Das waren vor allem Sozialistinnen, die in der Zwischenkriegszeit im Ständestaat war, im Austrofaschismus war die Sozialistische Partei verboten und die haben sich dann in Taubenzüchtervereinen getroffen und anderen Vereinen, um politisch weiter zu debattieren und haben keine Angst gehabt. Ja, also das war damals nicht so locker. Dann haben wir gedacht, ja, mein Gott, wir leben in einer derartigen Sicherheit in Österreich, warum soll ich das nicht machen? Ich weiß nicht, ob ich es machen würde, wenn ich vom Tod bedroht würde, aber das war nicht der Fall. Und so habe ich eine Facebook-Gruppe gegründet. Ich wusste in dem Moment, ich war selber schon Oma über viele Jahre, ich war begeisterte Oma. Ich finde das auch eine sehr wichtige Funktion in der Gesellschaft, die oft übersehen wird, belächelt wird und gar nicht wahrgenommen wird. Aber was die Großeltern leisten für die Kinder und die Enkelkinder, das ist ganz wichtig. Ja, mir war als Feministin klar, dass die Omas, wenn sie öffentlich wirksam werden, das mit einer Stimme tun, die nicht jetzt vom Häkeln, Stricken und Kuchenbacken kommt, sondern mit einer politischen Stimme, die sie sich in den 70er Jahren schon erworben haben, wie ich. Weil wir waren in den 70er Jahren schon demonstrieren und wir haben uns in den 70er Jahren oder 80er Jahren sehr selbstbewusst gefühlt. Im Unverhältnis sozusagen zu der rein rechtlichen oder der Situation, dass Frauen neben Beruf auch Kinder oder Kinder und Beruf vereinbaren können, das ist bis heute ein Thema.
Was ist seitdem passiert? Sie haben 2017 die Omas gegen rechts mit einer Facebook-Gruppe quasi das Leben gegeben. Und was ist daraus entstanden?
Ja, das wollte ich noch sagen, dass ich die Gruppe beschrieben habe, wofür sie steht. Und zum Schluss habe ich dann geschrieben, alt sein heißt nicht stumm sein. Und das ist mir eingefallen, das war sozusagen unser politischer Auftrag. In der Werbung nennt man das vielleicht Branding. Und das ist bis heute stimmig. Und viele, viele Frauen in meinem Alter und auch Jüngere haben sich, auch Ältere, haben sich entschieden, dieser Gruppe beizutreten. Und es hat gleich mit Demonstrationen begonnen. Also wir haben zwar diese Facebook-Gruppe gehabt und es war alles so schnell, 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 muss ich sagen. Ich habe diese Idee für die Hauben gehabt, die haben wir dann gemeinsam diskutiert und umgesetzt. Es war die Kondolenzmappe meiner Mutter, habe ich einfach umgedreht, habe Omas gegen rechts draufgeschrieben und so sind wir zur ersten Demo, zur Angelobung der neuen Regierung Schwarz-Blau auf den Heldenplatz gegangen, 7, 8 Frauen. Und dort hatten wir auch schon das Oma-Lied und wir sangen das Lied. Die Jugend scharte sich um uns. Sie hat gesagt, können wir einen Button haben? Und wir haben die Buttons verteilt und es war klar, wir sind angekommen. Und wir stehen bis heute für die Jugend ein, also nicht für uns. Wir sind uns an sich kein Thema. Wir denken nicht über Altersfragen nach, sondern wir sind eine politische Gruppe, die etwas bewirken will in dieser Gesellschaft, nämlich die Gesellschaft davor warnen, dass der Rechtsextremismus in Österreich und in Europa wirklich gefährlich ist.
Glauben Sie, dass die jungen Generationen dem rechten Gedankengut wieder offener gegenüberstehen?
Ich habe den Eindruck, dass die Jugend unpolitischer geworden ist und dadurch verführbar. Wir haben in unserer Jugend waren wir extrem politisch tätig und unser Bewusstsein war sozusagen sich politisch die Gesellschaft zu verändern. Das war der große Auftrag, die Vision der 70er Jahre, diese Gesellschaft, dass da sitzen noch die alten Nazis drinnen und wir wissen aus dem Krieg, wie schrecklich alles war und aus den Geschichten unserer Eltern. Und wir sind jetzt die Generation, wir haben die Kraft, wir haben den Mut, wir haben die sozialen Ressourcen. Wir werden jetzt die Gesellschaft verändern. Und tatsächlich hat es genug Politiker gegeben, die das auch so gesehen haben. Und die Jugend heute ist unter viel mehr Druck als wir damals, weil die Welt viel komplexer geworden ist. Ich meine, mein Leben hat daraus bestanden, dass ich ins Gymnasium, in die Rahlgasse gefahren bin, Nachmittag heimgefahren bin, Aufgabe gemacht habe dann noch zu später Stunde. Aber ich kann mich erinnern, dadurch, dass ich auch am Rand von Wien gewohnt habe, ich war höchstens am Samstag aus. Ja, ich war die Woche über beschäftigt mit Schule und irgendwie überleben und hatte kein Handy. Wir hatten anfangs kein Telefon, wir hatten kein Auto, wir hatten wie in meiner Kindheit nicht einmal einen Eiskasten, wir hatten kein Badezimmer. Also es war vieles, was heute selbstverständlich ist, und wir hatten vor allem keine Social Media, wo die Jugend unentwegt dran hängt. Ich leider letztens jetzt auch schon mehr. Und das lenkt ja ab. Und man hat den Eindruck, wenn man viel in diesen Medien ist, dass eh alles wurscht ist. Ja, es kommt sozusagen nicht heraus, dass es wichtig ist, dass ich gemeint bin. Obwohl wir so individualisiert sind, sieht sich die Jugend nicht als Individuum, habe ich den Eindruck, sondern als Block. Ja? Und wir Junge werden einmal keine Pension bekommen, wir Jungen haben keine nicht so gute Jobchancen, als ihr hattet. Wir Jungen sehen uns dann nicht raus, die Wohnungen sind zu teuer, wir können uns nicht so schnell irgendwas ersparen. Und dieses Belief, diese Depression eigentlich, geht dann durch die sozialen Medien rauf und runter. Und das hatten wir nicht, diese Ablenkung. Wir hatten, glaube ich, mehr positive Energie.
Was ich sehr beeindruckend gefunden habe, auch, Sie haben gesagt in einem Interview, dass rechte Parteien sich immer als Opfer darstellen. Ist es einfacher, negatives Gedankengut auf Social Media zu verbreiten als positives?
Ja. Ich glaube, dass die Leute gerne Geschichten hören, wo Leute Opfer sind und nicht, wo jemand sagt, ach, ich bin heute gut aufgewacht, ich habe jetzt einen tollen Tag vor mir, ich gehe in die Natur, Langeweile. Ja? Das macht Langeweile. Aber zu sagen, die Bösen da drüben, helft uns zu widersetzen, weil wir sind die Opfer, schaut, und die sind die, das ist viel spannender. Das ist ja viel spannender. Und diese Selbstmitleidigkeit der Rechten, das ist wirklich abstoßend. Abstoßend. Was sind sie für ein Vorbild für die Jugend? Ja, sie sagen, sie sind starke Männer, das sind Schwächlinge. Wirklich Schwächlinge, die nicht ihren Mann stehen können, wie sie behaupten, sondern die eigentlich immer nur sagen, die Linken waren schon wieder so böse. Also das ist doch kein irgendwie Position, wo man sagen kann, ich werde jetzt die Welt erobern. Und das scheint Menschen, die vielleicht auch vom Schicksal nicht so gut behandelt wurden oder die sich selbst oft auch als Opfer gefühlt haben, scheint das anzuziehen.
Haben Sie auf Ihren Demos, weil Demos sind ja vor allem dann ein Zusammenschluss von vielen Menschen, die das Gleiche wollen, haben Sie außerhalb oder in den Demos schon einmal mit Menschen sprechen können, die nicht Ihrer Meinung waren und vielleicht sogar auch Argumente oder Geschichten, um Sie aufzuwecken, um Sie auch ein bisschen zum Nachdenken anzuregen?
Also bei den Demonstrationen ist es so, dass die unglaublich viel Energie geben. Das heißt, der gemeinsame Wille, das gemeinsame Wollen, wenn das sozusagen da ist bei einer Demonstration, das gibt viel Kraft. Und ich kenne das schon aus früheren Zeiten von sogenannten fundamentalistischen Christen zum Beispiel, dass das überhaupt keinen Sinn macht, mit denen zu diskutieren. Ja, die haben ihre Meinung, Abtreibung ist zu verdammen jetzt in Amerika und davon werden die nicht runtergehen. Da kann man noch so oft diskutieren. Das heißt, es gibt einen Prozentsatz in der Bevölkerung, die sind fundamentalistisch. Das heißt, die glauben, es gibt nur eine Wahrheit. Und das ist auch eine demokratiefeindliche Geschichte, weil die Demokratie hat das höchste Ziel, und ich finde das wunderbar, verschiedene Positionen auszutarieren und verschiedene Parteien zu hören, zur Sprache zu bringen, aber dann eine Lösung zu finden. Ja, das sind oft Kompromisse, aber die kann man nicht so schlecht reden, weil ein Kompromiss ist immerhin eine hohe menschliche Leistung, zu sagen, du hast die Meinung, ich habe die Meinung, schau mal, was können wir daraus machen. Das ist sozusagen das Lebenselixier der Demokratie, dass sie verschiedene gesellschaftliche Schichten aufeinander bezieht und darauf schaut, dass die zu Gehör kommen können. Aber der rechte Diskurs ist ein Zerstörerdiskurs. Also ich sehe das jetzt auf Instagram. Also die sagen, ihr werdet eh bald sterben, ihr habt Tabletten genommen, ihr seid ja verrückt, und ärgste Schimpfworte bekommen wir auf ein Video, das sehr positiv ist. Ja, also die Rechten können nur, die Rechtsextremen, sage ich jetzt, können nur bösartig sein. Es ist so. Und dann sagen sie, die Linksextremen sind auch da. Aber der Unterschied der Linksextremen ist, wenn es Linksextreme irgendwo gibt, also ich sehe keine, dass sie oft Systeme zum Ziel haben, aber nicht Menschen, einzelne Menschen.
Jetzt sind die Omas gegen rechts in Deutschland, habe ich gehört, über 30.000 Personen mittlerweile, in Österreich hunderte Personen, die mit dabei sind, die zum selben Ziel angetreten sind. Und das finde ich extrem spannend, auch aus dem Hintergrund, ich erzähle kurze Geschichte. Ich bin oft in Seminarhotellen unterwegs und ich habe vor kurzem eine unglaublich sympathische Frau kennengelernt. Die ist dort Kellnerin, war für uns verantwortlich, kurz vor 60, irrsinnige Energie, und wir haben uns sehr gut verstanden. Und kurze Zeit später, wie wir da so geplaudert haben, habe ich sie auf Englisch angesprochen und habe gesagt, das Seminar war auf Englisch, und habe gesagt, tut mir leid, mein Gehirn hat noch nicht umgeschaltet. Und sie sagt dann zu mir, solange sie nicht gendern, ist alles egal. Weil sie ist absolut gegen das Gendern. Und für mich hat mich dann die Frage gestellt, ich habe dann gesagt, das ist mein Job, also ich bin für gendergerechte Sprache. Worauf sie dann gesagt hat, ja, für das ist sie gar nicht, und wir haben dann nicht mehr drüber gesprochen. Aber meine Frage ist, es gibt ja auch in verschiedenen Altersgruppen Menschen, die eben solche Einstellungen haben, extrem sympathisch sind, aber die vielleicht wirklich eine Meinung haben. Wie weicht man da die Personen auf oder die Meinungen? Haben Sie da ein Rezept für uns?
Also das Gender-Thema ist ein Thema für die gerechtere Gesellschaft, ja, dass die Gesellschaft gerechter wird. Aber im Moment ist sie ein Nischenthema, ja. Sie versucht, andere Dinge zu verschleiern. Mir wäre wichtiger, dass gleicher Lohn für gleiche Arbeit zum Beispiel durchgesetzt wird. Gendern ist für mich selbstverständlich. Und wenn das sprachlich nicht geht, ja, dann geht's halt nicht in verschiedenen Artikeln oder wissenschaftlichen Aufsätzen oder ich weiß nicht, wo es nicht geht.
Wie schaffen Sie es, dass diese vielen Frauen, die jetzt bei Omas gegen Rechts dabei sind, ihre Grundsätze mittragen?
Die kommen zu uns, weil sie die Grundsätze mittragen. Ja, also da muss man nichts durchsetzen. Und jede Oma hat ihr eigenes Leben, ihre eigene Biografie. Die einen sind bei den Grünen, die anderen sind bei den Roten, die Dritten sind bei den Gelben. Also da, wir haben prinzipiell eine Äquidistanz zu politischen Parteien. Wir sind keine Partei und wir wollen auch nicht eine Partei speziell unterstützen, aber sicher nicht die FPÖ, ja, mit ihrem Menschenhass. Ich glaube nicht an Menschenhass und ich weiß, wohin Menschenhass führt. Und diese Partei kann leider nur völlig absurd argumentieren, auch jetzt, dass sie den Bundespräsidenten so beschimpft. Ja, da gibt's keine Grenze mehr, da gibt's keinen Respekt. Ich finde, im zwischenmenschlichen Bereich ist Respekt und Empathie und Wertschätzung sehr wichtig. Das sind ganz hohe Werte. Und wenn man die nicht hat, dann kann man nicht diskutieren mit jemandem.
Was würden Sie sich wünschen von der Politik, wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was die Politik dann wirklich morgen umsetzen würde zum Beispiel, was wäre das?
Na, nichts geht so leicht umzusetzen, das ist einmal für mich klar. Ja. Aber das Wichtigste wäre, dass es in der Gesellschaft mehr Gerechtigkeit gibt. Das heißt, kein Gap zwischen Arm und Reich in dieser Art und Weise. Irgendwo habe ich jetzt auch Untersuchungen gelesen, dass die hohen Gehälter in Firmen zum Beispiel von CEOs oder anderen leitenden Personen extrem gestiegen sind in den letzten Jahren und die anderen, die normalen Gehälter aber nicht. Und also diese Ungerechtigkeit, die würde ich sofort abschaffen. Ich glaube, dass aus der Ungerechtigkeit in einer Gesellschaft dann Aggression, Zwist und Kriege entstehen.
Wo geht's noch hin für die Omas gegen rechts? Was sind so ihre nächsten großen Veranstaltungen oder?
Naja, wir haben jetzt die EU-Wahl, dann kommen die Nationalratswahlen. Wir werden uns engagieren weiterhin. Das rechte Projekt ist leider nicht zu Ende, weil das rechte Projekt wird sich jetzt in Europa groß etablieren. Ich hoffe nicht mehrheitlich. Und dann ist im November die Wahl in Amerika. Der zittere ich auch entgegen, weil wir nicht wissen, was sie bringen wird. Die Großmächte versuchen sich jetzt in Blöcken zu versammeln. Jetzt war gerade das Treffen, oder ist es noch, Russland-China. Also was das alles bedeutet, weiß ich nicht. Aber wir werden immer dieses Ziel weiter vor Augen haben, dass wir für die Jungen uns einsetzen, für die Jugend und solange wir leben. Also ich habe das auch in einem anderen Interview gesagt, es ist absurd zu sagen, geh mit 65 in Pension und dann gebe ich den Löffel ab oder nicht Löffel ab, aber dann lege ich jede Verantwortung von mir, weil ich habe ja schon so viel geleistet. Also alle Menschen, die ich kenne, die wirklich gesund und aktiv im Alter waren, die haben sich auch engagiert. Das Engagement für was auch immer hält jung und also die Welt braucht uns, wie man sieht.
Ja, definitiv, ja.
Und die Taz, in der Taz ist ja auch ein Artikel erschienen, da steht, dass wir die größte Frauenbewegung Europas auf der Straße sind und das ist ein großes Kompliment.
Ich habe vorher schon im Vorgespräch gesagt, ich finde, es braucht viel mehr Frauen, Role Models, auch über 40 oder 45 hinaus, da haben wir ja schon gesprochen, irgendwo scheint so, als wären die Frauen auf einmal unsichtbar. Wie können wir als Gesellschaft, wie können wir als Frauen dem entgegentreten, was können wir noch machen, damit wir nicht unsichtbar werden im Alter?
Ich glaube, es ist ein Prozess und diese Unsichtbarkeit beginnt schon in der Jugend. Wenn man den Fernseher aufdreht, sieht man 50-jährige weiße Männer zu 80%. Man sieht wenig Geschichten von Frauen, man sieht wenig reale sozusagen Beschreibungen, wie Frauen leben, was Frauen leisten. Und es ist auch nicht so, dass junge Frauen jetzt so wahnsinnig gefördert sind. Das heißt, unsere gesamte Gesellschaft in Österreich zum Beispiel ist extrem konservativ. In Deutschland ist es besser, in Skandinavien viel besser. Ich sehe das auch, ehrlich gesagt, als Tradition von Religionen, weil der Protestantismus in Skandinavien hat sehr viel bewirkt, dass Frauen bessere Rechte haben, muss man wirklich sagen. Und je weiter in den Süden, desto schlechter wird's. Italien, Griechenland, Türkei, das sind schon sehr machistische Länder.
Was können Sie jetzt aus Ihrer Erfahrung jungen Frauen mitgeben? um nicht unsichtbar zu sein.
Ja, junge Frauen müssen lernen, aufzustehen. Ja, sie müssen, so wie auch junge Männer, lernen, dass niemand ihnen das Leben backen wird. Wir werden es nicht schaffen, wenn sie nicht selber auch aufstehen, weil wir werden wirklich irgendwann sterben. Und es ist wichtig, dass die Jugend begreift, dass sie die Verantwortung für diese Welt hat, so wie wir das eigentlich mit 20 Jahren begriffen haben, dass wir diese Gesellschaft verändern müssen. Und ich glaube, dass die Jugend im Moment etwas schläft, nicht die ganze, aber ein großer Teil. Und sie werden dann überrascht werden, unangenehm überrascht werden. Und das wünsche ich nicht. Ich wünsche mir, dass alle aufstehen, sich politisch betätigen und nicht nur die Rechten sozusagen, vor allem die anderen, die sich für die, sie sollen sich für die Menschenrechte einsetzen, ja. Sie sollen, die sind in Gefahr. Sie sollen sich für die Demokratie einsetzen. Sie sollen wo auch immer sich für ihre eigenen Rechte einsetzen. Das nimmt ihnen niemand ab. Und wenn sie im Handy verschlummern und entschlummern heißt das, wenn sie im Handy, mit dem Handy aufstehen, mit dem Handy schlafen gehen, dann wird halt die Geschichte über sie hereinbrechen.
Ich habe in dem einen Interview noch eine Anekdote, wenn man so will, gehört über eine Demo, die ich, wenn ich so frech sein darf, darf ich Sie bitten, sie noch einmal zu erzählen, über die Demo 2018 im Jänner, wo Sie als Omas gegen rechts aufgetreten sind.
Ja, das war der Neujahrsempfang der schwarz-blauen Regierung. Und da haben die Gewerkschaften dazu aufgerufen, das war eine riesen Demonstration über die Marie-Hilfer-Straße, es haben 100.000 teilgenommen, war wirklich groß. Das Thema war, ihr Regierung, ihr Neue, sollte ich nicht zu wohl fühlen und wir protestieren gegen euch. Und wir sind die Marie-Hilfer-Straße runtergegangen, stundenlang haben wir schon gesungen, unser Oma-Lied. Und jedenfalls sind wir runtergegangen singend und wir hatten auch ein Megafon. Und auf einmal kommt eine Frau zu uns und sagt, ah, da kommt der schwarze Block in einer Straße hinein und der wird alles blockieren.
In einer Folge des Standard-Podcasts Inside Austria werden die Mitglieder des schwarzen Blocks als linksradikale Menschen, die sich bei Demos schwarz vermummen und auch vor Gewalteskalationen mit der Polizei nicht zurückschrecken, beschrieben.
Geht ihr doch vor und schaut, dass ihr noch vor den Schwarzen, irgendwie hat sie uns aufgestachelt, wir sollen da was tun. Dann sind wir hinuntergegangen und dann war es ziemlich eng und wir konnten dann nur mehr so wie ein Gänsemarsch gehen und dann habe ich gerufen, Omas vor! Omas vor! Und die Leute haben uns dann unterstützt, dass wir da vorkommen. Und dann sehe ich den schwarzen Block, wie er gerade in die Marie-Hilfer-Straße einbiegen wird. Das waren lauter irrsinnig junge Männer. Ja. Also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, die könnten unsere Enkelkinder sein. Enkelsöhne, entzückend. Also es waren irgendwie so. Und die haben dann auch irgendwie Omas vor, dann haben sie auch gesagt, Omas vor! Und das war so lustig, weil wir sind dann vor ihnen gegangen, ja. Und das war dann, also nett, immer wieder mit dem schwarzen Block hat's, also da haben die Omas dann mit ihnen kommuniziert über diese Wand hinweg. Die haben ja immer dann so eine Plastikwand aufgerichtet um sich herum, damit sie niemand sieht und von oben schwarz und sie nicht identifiziert werden können. Und es ist uns immer wieder gelungen, zu kommunizieren. Und ich glaube, wir haben bei der Jugend schon einen Stein im Brett.
Und ich glaube, es braucht einfach auch dieses... Ich glaube, es braucht alle Generationen. Und ich glaube, das ist einfach das, was mich auch so berührt hat an ihrer Geschichte und an der Geschichte der Omas gegen rechts, dass die Generationen vor uns einfach schon so viel geleistet haben und uns nach wie vor unterstützen. Und das ist für mich so ein schönes Bild, das mich so berührt. Und da möchte ich einfach auch nochmal Danke sagen für ihr Engagement und für das, was sie da draußen leisten.
Gerne, gerne. Wir machen es gerne. Es gibt unserem Leben auch Sinn. Der Liegestuhl ist nett, aber nicht für 12 Stunden am Tag. Ja. Also das ist dieses Bild vom älteren Menschen, der sich dann zurückzieht und dann nur mehr Privatleben hat. Von mir aus, manche Leute sollen es machen, wenn sie glauben, dass sie das glücklich macht. Aber ich erlebe auch viel sozusagen Enttäuschung von älteren Menschen und viel dieses Gefühl, niemand kümmert sich um mich oder so. Das kann man überwinden.
Herzlichen Dank. Wir sind tatsächlich schon am Ende unserer Folge angelangt und ich habe am Ende immer so Blitzlichter, so kurze Fragen. Jede Frau sollte.
Sich kümmern darum, dass sie im Alter ein Geld hat.
Was ist Ihr größter Antrieb?
Mein größter Antrieb ist, für andere Menschen da zu sein.
Was machen Sie in Situationen, wo Sie sich ohnmächtig fühlen?
Meistens mit Wut reagiere ich auf Ohnmacht. Ärger, Wut.
Und was machen Sie in Situationen, wo Sie Angst haben?
Angst habe ich selten. Aber da hilft's natürlich, mit Freundinnen zu reden. Und ich war jetzt auch sehr viele Jahre verheiratet. Mit dem Partner kann man natürlich sich stärker fühlen.
Was machen Sie, um wieder Kraft zu tanken?
Für die Omas was zu machen.
Und wie erklären Sie Ihren Enkelkindern den Sinn des Lebens?
Ich erkläre meinen Enkelkindern nicht den Sinn des Lebens, sondern weil der Sinn des Lebens kein allgemeines Gut ist, sondern den muss jeder Mensch selber entdecken und finden. Das, was ich dazu beitragen kann, ist, sie zu lieben, sie zu fördern, mit ihnen zu reden. Ich glaube, dass wir nicht sehen, dass viele Eltern gar keine Zeit haben, mit ihren Kindern zu reden, oft gewissen Altersgruppen. Und Großeltern diese Gnade haben, die wir ja auch bei den Omas haben, dass wir Zeit haben. Und diese Zeit ist einfach kostbar.
Welche Lüge wird uns über das Altern und das Älterwerden erzählt?
Die Lüge ist, dass alte Menschen nichts mehr wert sind, dass sie zum alten Eisen gehören, eine interessante Beschreibung, dass sie uns was kosten und man sieht nicht, was sie bringen, ja, und was sie ihren Kindern an Geld weitergeben, wenn sie es haben, oder an Liebe und Unterstützung. Und ich kann nur sagen, seit meine Eltern gestorben sind, bin ich erste Reihe fußfrei und das ist überhaupt nicht lustig. Das heißt, ältere Menschen geben einem das Gefühl, dass man noch jung ist.
Und was ist das Schönste, was in den letzten 12 Monaten passiert ist?
Also ich habe sehr getrauert um meinen Mann, der vor 2 Jahren gestorben ist, aber das 2. Jahr war jetzt schon leichter. Und das Schönste ist, wenn ich das Gefühl habe, ich lebe diesen Tag zu 100%. Ja? Ich bin 100% da, ich freue mich übers Leben, ich mache jetzt ganz andere Sachen und neue Menschen lerne ich auch kennen und das ist fantastisch. Also don't give up.
Vielen Dank. Danke für das Gespräch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Danke, dass ihr bis zum Schluss mit dabei wart. Die letzten Worte dieser Folge gehören Ihnen.
Vielen herzlichen Dank, dass Sie als so junge Frau mich interviewt haben, dass Sie sich interessieren. Und ich finde das nicht selbstverständlich, dass junge Menschen Interesse an Älteren haben. Und ich denke, ich wünsche Ihnen, dass das möglichst viele Menschen erreicht, weil es geht nicht um mich als Person, denke ich, sondern mich in meiner Rolle als ältere Frau, die vielleicht andere ermutigen kann.
Danke, dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Falls dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du sie weiterempfiehlst, wenn du sie teilst, wenn du sie bewertest. Und am meisten freue ich mich darauf, dich
als Zuhörerin beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.